Vom ersten Schritt bis zum Schlüssel in Ihrer Hand. Sinan Natscher ist das Fundament für Ihre Immobilienträume. Mit Erfahrung, Sorgfalt und Herz begleitet er Sie beim wichtigsten Kauf Ihres Lebens. Wort, Wert, Wohnen. Der Podcast für eine sichere Baufinanzierung.
Ich bin ja, lieber Sinan, und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Wortwert Wohnen. Ich bin der Dirk, der Sinan ist auch da. Hi.
Guten Tag.
Ich bin ja, was Immobilien angeht, seitdem wir beiden das zusammen machen, aber vorher auch schon so ein bisschen, bin ich ja immer sehr interessiert, was da so drin steckt, ne? Ja. Welche Möglichkeiten da so sind in Bezug auf allgemein, weil es mich einfach interessiert, als Journalist auch, als Investor auch manchmal so, wo ich denke, okay, alle erzählen immer, das kann irgendwie in unterschiedlichsten Geschichten spannend sein. Mhm. Und stoße ehrlich gesagt so beim Thema, wenn es um mehrere Parteien geht, an meine Grenzen, was mein Wissen angeht. Mhm. Und deswegen würde ich gerne in dieser Folge mal darüber sprechen, was so in Bezug darauf ist, wenn man so ein Haus hat, welche Konstellationen da entstehen können, wo mehrere Familien drin sind, vielleicht auch die unterschiedlichste Variante, dass man sagt, das Haus an sich ist vielleicht auch schon älter oder man will mit mehreren Eigentümern da irgendwas machen, als Familie, was weiß ich. Können wir da mal so einen Rundumschlag machen? Absolut. Oder kannst du mal Beispiele nennen, die dir begegnet sind in letzter Zeit?
Wir können, also das habe ich ja schon diverse Male dieses und letztes Jahr gehabt. Also deswegen relativ aktuell. Ich würde natürlich, also ich baue die Modelle, die Fälle mal um, damit die nicht eins zu eins sind, wenn ich gleich drüber spreche. Das als Disclaimer vielleicht dazu. Und dafür muss ich aber erstmal ein, zwei Sachen einsortieren, bevor wir loslegen. Ja. Also ich möchte jetzt mal die Zuhörer einmal kurz vorbereiten, dass das eine Folge wird, wo wir sehr tief in die Materie einsteigen müssen, damit man das für sich sortiert bekommt. Ah, okay. Also das ist einfach so. Also vom Grundsatz ist das so. Wenn ein Kunde zu mir kommt und er möchte jetzt zum Beispiel ein klassisches Dreifamilienhaus kaufen, kostet jetzt, weiß ich nicht, in Bergkamen, Unna in den Regionen kam ca. 400.000 Euro, ne? So um den Dreh. 2 bis 250 Quadratmeter. Dann ist ja vom Sprechdirk, klingt das für dich teuer? Also 250 Quadratmeter, 400.000. Dreifamilienhaus.
Ja, ich bin ja mittlerweile so, dass ich denke, das gibt ja alles. Aber ja, würde ich, glaube ich, eher in die Richtung einsortieren.
Ja, und jetzt hast du zwei Blickwinkel, wie so eine Bank ein Gebäude bewerten kann. Ne? Mhm. Zum einen ist es, ab 3 Wohneinheiten ist es halt grundsätzlich so, dass Objekte nach dem sogenannten Ertragswertverfahren bewertet werden.
Ah ja.
Das heißt am Mietwert. Mhm. Jetzt beschreibe ich dir mal den Normalcase, der so flächendeckend auf Banken beobachtet wird. Ne? Das heißt, du hast jetzt eine Jahresmiete, ich sag mal 20.000 Euro. Mhm. Das wäre da, ich denke, realistisch. Aus allen drei Einheiten 20.000 Euro. Mhm. Und dann rechnest du diese Jahresmiete mal 12. Mhm. Dann bist du bei 240 in der Bewertung. Mhm. Aber nicht bei 400.000. Mhm. Ergo, Dirk?
Zu teuer.
Zu teuer. Ist nicht finanzierbar. Jetzt drehen wir das mal. Das aber mit 2 Wohneinheiten wird nach dem sogenannten Sachwertverfahren bewertet. Mhm. Kannst du bei BOIS NRW reinklicken. Nicht bei Bodenrichtwert, sondern bei Immobilienrichtwert. Du wirst sehr sicher da 2.000 oder 1.800 Euro den Quadratmeter sehen für Ein- und Zweifamilienhäuser. Ah. Also man muss jetzt mal einfach die Bewertungslogik trennen.
Verstehe.
So, was hat der Kunde? Also Sinan, das ist ja irgendwie komisch. 3 Einheiten ist doch besser als 2. Dann habe ich doch 2 Mieten, die das mitbezahlen.
Aber warte, lass uns nochmal eben rechnen. Also das heißt, wir hatten da die 20.000 mit 240.000. Wo landen wir dann, wenn wir nach dem anderen Wert gehen?
Auch, denke
450. Ach so, stimmt. Dann nehmen wir ja nicht die Mieteinnahmen sozusagen, sondern da wird der Sachwert ermittelt. Und genau. Dann passt das.
Der Quadratmeterpreis.
Ah, okay, jetzt verstehe ich. Dann geht es nach diesen 200, 250 Quadratmeter. Ah, ich verstehe, okay.
Genau. Und jetzt muss man das ja versuchen, deinem Kunden zu erklären. Mhm. Also, aber du kannst halt nicht sagen, außer dass es so ist, wie es ist. Mhm. Also an dieser Regel gibt es halt nicht zu biegen. Mhm. Es gibt halt ein Ertragswertverfahren, es gibt ein Sachwertverfahren. Es gibt viele Banken, die das trotzdem im Ertragswertverfahren in einer gewissen Kombination machen. Das geht aber in mehr Richtung Individualbank. Da muss man halt besprechen, wie man das gestalten kann. Aber wir sprechen vom Normalbereich. Ja, der Normalbereich, ja. Herausforderung, das zu finanzieren. Und da muss man ja über Lösungen anfangen zu reden, ne? Und ich mag da einfach mal ein konkretes Beispiel nennen. Eine einzelne Wohnung wird auch nach dem Sachwert bewertet. Mhm. Ergo bedeutet, 3 Wohnungen einzeln finanziert ist leichter als das Dreifamilienhaus, was noch nicht geteilt ist nach Wohneigentum.
Ah, okay.
Um das einzusortieren, es gibt Mehrfamilienhäuser, da ist das einfach ein Mehrfamilienhaus. Es gibt ein Grundbuch, es sind 6 Wohneinheiten, nach Bauakte fertig. Mhm. So. Und dann gibt es einen zweiten Weg. dieses Mehrfamilienhaus ist aufgeteilt in 6 Eigentumswohnungen zum Beispiel. Wir nehmen mal das Beispiel, in 3 Eigentumswohnungen in dem Fall.
Ja.
Dann gibt es auch 3 Grundbücher. Es gibt eine sogenannte Teilungserklärung, die begründet, was gehört wem. Mhm. Gartenzugang, Anteile, Quadratmeter.
Können unterschiedliche Leute drinstehen, kann auch nur einer sein.
Genau. Mhm. Und jetzt hast du diese beiden Szenarien. Du kannst entweder dann sagen, Ertragswertverfahren, du versuchst das so durchzudrücken bei der Bank. Mhm. Oder man spricht vielleicht mit dem Verkäufer, hat der Zeit, geht man einen Aufteilungsweg mit, kann er in dem Moment sehr wertvoll sein, weil er hat die Lösung wahrscheinlich 2 Jahre lang nicht gehört.
Ah.
Ja, und den Impuls...
Er hat das Haus einfach nicht verkauft bekommen für den Preis, sozusagen.
Genau. Mhm. Ich muss dazu sagen, es ist ja nicht überzogen. Es ist nur nach Bewertungslogik nicht umsetzbar.
Mhm.
Und das ist ja auch etwas, was du dem Verkäufer dann auch erklären müsstest. So nach dem Motto, hey, lieber Verkäufer, dein Blick ist ja nicht falsch.
Mhm.
Alles gut.
Mhm.
Nur man muss ja mal die Perspektive von woanders sehen, weil... Ja, du weißt, jetzt bin ich ja auch noch Gutachter. Also eine Bank macht das auch anders als ein Gutachter.
Naja.
Also eine Bank geht dann zum Beispiel sehr nach dem Ist-Zustand bei der Bewertung.
Mhm.
Und ein Gutachter geht auch nach dem Soll-Zustand.
Ja, und die haben ja auch immer so einen Sicherheitspuffer drin, ne? Also.
Richtig.
Mhm.
Also dementsprechend war da ein Lösungsweg, und das habe ich sogar nicht nur einmal gehabt, das habe ich mehrere Male gehabt, wo wir einfach ins Gespräch gegangen sind, weil dann hatten alle Beteiligten Zeit.
Mhm.
Für alle war ein Kaufpreis verhandelt, der dann annehmbar war. Aber der größte Punkt ist halt, wir brauchen Zeit und Geduld.
Aber war das dann die Konstellation, dass ein Investor erstmal Teile gekauft hat und später die anderen Teile kaufen wollte?
Mm-mm.
Oder war es so, dass... Ah, okay.
Es waren Familien, also in dem Fall. Es war zum Beispiel eine Familie, die gesagt hat, wir würden gerne die 5 Wohnungen kaufen. Also 5 Familienhaus, ist doch total praktisch, dann kauft doch jeder eine, bevor alle... in dem Gesamtkredit sind, dann haften ja auch alle gemeinschaftlich für alles. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Und wenn du das getrennt aufbaust, ist das ja in vielerlei Sicht auch einfacher. Jetzt gebe ich dir ein Beispiel. Jetzt sagen wir, du hast eine 5-köpfige Familie, alle sind in der Lage, eine Wohnung zu finanzieren. Und da müsste man sich ja schon die Frage stellen, sollen alle Immobilien kaufen oder soll jeder eine Wohnung kaufen?
Ja.
Du bist beweglicher, wenn jeder nur eine Wohnung hast, ne? Und kannst Dinge halt verändern. Und ich muss da sagen, ich projektiere das ja nicht aktiv. Das darf ich ja nicht.
Mhm.
Also ich bin ja kein Projektentwickler in meiner Tätigkeit, sondern aber ich darf ja schon mal
einen Impuls geben, was man machen kann.
Worüber man nachdenken kann. Also wenn die Menschen sagen, ey, Sinan, wir haben dann halt Zeit, ist okay, dann gucken wir, wie wir das bauen können, wie man das gestalten kann, wie im Theorielauf so eine Finanzierung aufgestellt wird.
Aber erklär mir nochmal diesen Begriff Zeit. Warum Zeit? Also wenn jetzt die Familien das kaufen, die einzelnen Wohneinheiten, was meinst du mit Zeit? Also
wenn es noch nicht aufgeteilt ist nach Wohneigentum,
ach so,
hast du ja noch so ein paar Sachen zu tun.
Ah, okay, jetzt verstehe ich.
Es gibt ein Beispiel, du musst beim Bauamt eine Abgeschlossenheitsbescheinigung dann erwirken, wo du nachweisen musst, dass jede Wohnung
wirklich einen eigenen Eingang hat und so.
Yes. Dann läufst du zum Notar, alles eigentlich parallel, und da wird dann halt die Teilungserklärung halt aufgebaut mit den Anteilen. Dann hast du einen Entwurf, das geht dann zum Bauamt. Dann wird beim Bauamt das durchgeprüft, können wir das so machen, können wir das so nicht machen. Dann muss das nochmal zum Grundbuchamt, weil dann müssen die Grundbücher auch noch geteilt werden.
Das wäre jetzt meine nächste Frage, was mit dem Grundstück?
Das Grundstück wird ja bedingt durch die Teilungserklärung, ist definiert, wer welche Anteile hat.
Ah, okay, das heißt, es wird auch aufgeteilt.
Beispiel, man würde dann zum Beispiel sagen, 333.000stel, ganz plakativ, wenn du 3 Wohneinheiten hast.
Ja, ich wüsste jetzt nicht, was dagegen sprechen würde. Klar, in Zukunft bedeutet das natürlich auch, dass wenn das Gebäude mal veräußert werden soll insgesamt, man sich natürlich in den Parteien, unter den Parteien dann irgendwie einigen muss, beziehungsweise es wird wahrscheinlich gar nicht mehr so auf den Markt kommen, oder? Wenn es einmal mal geteilt ist.
Also dann bleibt es ja erst geteilt. Du kannst auch auflösen, aber das macht man eigentlich nicht, weil dann würdest du ja dein Gewinn schmälern, weil du Mindesttages, das haben wir auch in unseren ersten Folgen gehabt. Ne? Also doof gesagt, kann sich ja keiner aussuchen, was er als Kaufpreis aufruft. Die Bank fixiert das. So, und wenn die Bank das Ertragswertverfahren zugrunde legt, kriegst du mit großer Wahrscheinlichkeit weniger. Und wenn die Bank das Sachwertverfahren zugrunde legt, kriegst du höchstwahrscheinlich mehr.
So geht wenigstens was, ne? Ja, ist schon klar. Und das heißt also, in der Zukunft wird es dann wahrscheinlich eher so sein, dass die Besitzer der abgeschlossenen Einheiten dann wechseln, einfach, wenn der eine dann sagt, ich will es doch nicht mehr haben, weil ich jetzt auswandern will oder was weiß ich.
Aber man kann ja da diverse Konstrukte besprechen. Wenn es jetzt gerade mit der Familie ist, kannst du dir Vorkaufsrechte eintragen lassen im Grundbuch, dann geht es nicht fremd raus.
Man muss nicht irgendwie sich Zustimmung von den anderen Parteien holen. Das ist schon eine eigenständige Nummer, ne?
Kannst du auch vereinbaren. Du kannst alles vereinbaren, was du willst. Du kannst sagen, Zustimmung Verwalter, Zustimmung Miteigentümer. Du kannst sagen, Vorkaufsrecht und. Das kannst alles bauen, wie du willst. Ne? Das kommt natürlich auf die Situation dann, von wo du guckst. Also wenn jetzt einer alles kauft, das Szenario hatten wir zum Beispiel auch schon mal, Einer kauft alles, zwei werden vermietet, eins behältst du.
Naja.
Da brauchst du ja streng genommen kein Vorkaufsrecht. Wofür? Mhm. Also du hältst ja sowieso alles. Mhm. Wenn aber zwei, drei Leute in einem Gebäude etwas gekauft haben, könnte man ja darüber sprechen, ne, dass man ein Vorkaufsrecht noch eintragen lässt im Grunde.
Naja. Ist doch wahrscheinlich besonders für Altbauten eine spannende Geschichte, ne? Ja, ist ja klar. Ist ja, ich ziehe die Frage zurück. Ne, aber ich muss auch mal eine dumme Frage im Podcast
stellen. Nein, das war gar nicht so doof. Also nein, das ist gut. Also du hast das bei Altbauten. Bei Neubauten hast du das ja auch, wenn deine Wohnung einzeln verkauft werden soll.
Also.
Das gibt's ja auch. Mh. Ist ja nicht immer en bloc.
Ja, aber da ist ja nicht die Aufteilung vorher nicht geregelt. Wenn du einen Neubau machst, dann regelst du ja schon die Aufteilung vorher. Das ist ja nicht diese Nummer mit, das ist vorher als eine Einheit und dann wird's aufgeteilt.
Ja, da hast du recht. Mhm. Also da machst du es halt sofort am Anfang, ne, dass es halt sauber steht. Ein super, spannend. Super interessant, mega spannend.
Und durch diese Ertragswertgeschichte wahrscheinlich so ein bisschen auch so ein Gamechanger, ne, weil manche diesen Gedanken nicht haben. Und sich dann nur wundern, warum sie ihre Immobilien nicht verkauft bekommen und mit dem Preis tierisch untergehen müssten. Aber wenn sie diesen Ansatz mal wählen, könnte es spannend werden.
Ja, und das haben wir tatsächlich oft. Also, ja. Weil ich finde das ja, wie soll man das sagen, immer schade, dass dann jemand vielleicht nicht die eine oder andere Information hat. Das ist auch einer der Gründe, warum wir diesen Podcast ja auch haben als Use Case. Zu sagen, du gibst den Menschen Lösungen an die Hand, worüber die halt ihre eigenen Thematiken gelöst bekommen. Ob das aktiv in der Baufinanzierung ist, in der Umsetzung der Gebäude ist, wobei ich da momentan ja auch die größte Herausforderung sehe. Nochmal, Plus-Minus rechnen, das lernst du in der Grundschule. Das ist nicht so schwierig. Ja, so 4 minus 2 ist 2, 2 reicht aus, einen packst du zur Seite, einen zum Leben. Ja, das ist jetzt einfach, Bonitätsberechnungen. Aber die wahre Herausforderung ist doch zu gucken, was ist mit dem Gebäude? Was ist mit dem Kaufpreis? Passt das oder passt das halt nicht? Und dafür muss man ein unheimliches Verständnis aufbauen nach einer Zeit, aus meiner Sicht auch den Schwerpunkt reinlegen. Wie gesagt, weil das andere, das kann ein Kunde auch selber. Ob die Frage beantworten, ob er sich das leisten kann oder nicht leisten kann. Und wenn wir dann mit diesen Menschen sprechen, ist das natürlich ein totaler Wow-Effekt, dass man sagt, boah, Natscha, das hat uns doch vorher keiner gesagt. Ich hatte das erst vor 2 Tagen zum Beispiel, weil ich einen Kaufvertrag gelesen habe. Und in diesem Kaufvertrag war das so gebaut, dass du zum Beispiel 2 Flurstücke auf einmal kaufst, aber das eine Flurstück entweder keine Relevanz da drin hatte oder es im Aufbau nicht sinnvoll für den Kunden ist. Ja? Ich habe angerufen, ich sage, das muss sofort verändert werden. Ja, wieso ist das denn? Ich sage, das und das und das, folgender Nachteil, folgender Vorteil, dann bleibst du flexibler, du hast 2 Gebäude, nicht verkettet, bla bla bla. Weil ich hätte das jetzt einfach so unterschrieben. Ich sage, ja, boah. Also ich will ja niemand da einen Vorwurf machen, ne? Also das ist so alles in Ordnung. Aber ich glaube, die Einschätzung eines qualifizierten Baufinanzierers bei einem Immobilienprojekt ist unerlässlich in der heutigen Zeit.
Einmal drauf gucken lassen.
Genau. Nicht nur die eine Meinung des Notars, nicht nur die eine Meinung des Entwicklers, nicht nur die eine Meinung des Energieberaters. Du musst ja in diesem Geflecht eigentlich von jedem eine Aussage einholen. Dann legst du die gegenüber. Sind die alle deckungsgleich, sind die nicht deckungsgleich? Wo sind Stolperstellen? Ich glaube aber tatsächlich am Ende, dass der größte Erfahrungswert, was wirklich funktioniert und nicht funktioniert, bei der Bank liegt.
Naja.
Da liegt der größte Erfahrungswert. Also, und das ist das Tolle an unserem Job. Ich sehe halt unfassbar viel. Und wir haben schon sehr, sehr viele Projekte geprüft. Auch Grundstücksparzellierungen haben wir mit begleitet. Also, dass wir da eine Verkaufssituation zum Beispiel mit unterstützen würden als Baufinanzierer. Und auch hochkomplex, mit allen Angeboten, die wir vorher einholen müssen, für die Häuser, die Finanzierung modelliert, das geht halt auch irgendwie alles. Ne? Sinngemäß ähnelt sich das irgendwo alles, also weil ob du jetzt ein geteiltes Grundstück verkaufst oder ein Haus teils und verkaufst, ist von der Logik her das Gleiche. Aber es macht diesen Beruf, den Job, unfassbar spannend und du kannst Menschen damit auch unfassbar helfen in gewissen Situationen. Ne?
Gerade da. Ja. Ich finde es schön, dass wir so eine Folge einmal machen, weil das ist so richtig, wenn jemand in dieser Situation steckt, ist das so richtig hilfreich, lehrreich. Ja. Sowas sollten wir, solche Use Cases sollten wir echt einfach häufiger machen.
Finde ich super. Also etwas tiefer einsteigen.
Ja,
also ich bin gespannt, was die Zuhörer dazu sagen. Wir haben ja die unterschiedlichsten Feedbacks mittlerweile hierzu, die wirklich also durchweg positiv sind. Aber der eine sagt, Fachwissen total super. Der nächste sagt, oh, das mit dem Team war total super.
Ja.
Also ist schon cool, weil wir doch schon mehrere Sachen auf einmal getroffen haben. Also
schön.
Deswegen,
so soll es doch sein.
Vielen lieben Dank und ich werde es nicht mehr
gewinnen. Das ist egal.
Schon Töfte.
Ja. Danke dir, dass wir nochmal reinschnuppern konnten.
Ja.
Ich glaube, wir haben vieles beleuchtet. Wer dann da noch mehr wissen will oder noch mehr ins Detail gehen will, weil er ein individuelles Projekt hat, der soll einfach auf dich zukommen. Wir haben ja gerade gehört, sowas machst du genau, sowas machst du und da bist du Firmen. Und deswegen danke fürs Zuhören. und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Diese Folge Wort wert wohnen ist zu Ende. Die Tür ist aber noch lange nicht zu. Abonnieren Sie jetzt den Podcast von Sinan Natscher, um keine Episode zu verpassen. Weitere Infos rund ums Thema Baufinanzierung finden Sie in den Shownotes.